ARD. Moin und willkommen zum Wochenstart im sonnigen Hamburg. Gerade sind ja Schulferien und wir haben euch gefragt, wenn ihr auf Reisen seid, wie würdet ihr Hamburg kurz und knapp beschreiben? Und ihr habt uns das hier gesagt, Patrick zum Beispiel.
Ich bin eigentlich Westfale, aber es ist mir relativ leicht gefallen, hier eine neue Heimat zu finden, seit ungefähr 7 Jahren. Die Menschen ähneln sich sehr, sind ehrlich, sind direkt und dieses Tor zur Welt, kennt man ja sonst eigentlich so als Metapher, wird hier tatsächlich gelebt.
Wenn mich Leute im Urlaub fragen, beschreib Hamburg doch mal in 3 Sätzen, dann sage ich, Hamburg ist eine tolle Stadt mit nicht immer tollem Wetter, dafür sehr coolen Locations, entspannten Menschen, einem tollen Kulturangebot und einfach lebenswert.
Ja, da bin ich doch gleich noch froher, hier zu sein. Auch wenn seit heute eines unserer Wahrzeichen weg ist. Die Kap San Diego nämlich, sprechen wir gleich drüber. Dann ist heute ein Mordprozess in Hamburg gestartet. Und der Fall hat uns auf ein Problem aufmerksam gemacht. Es geht um schwere Gewalttaten durch psychisch Kranke und um die Unterbringung der Täter. Die ist nämlich nicht so leicht. Zuerst aber mal dieses kleine Gedankenspiel. Was wäre, wenn heute alle Frauen ihrer Care-Arbeit nicht nachgehen würden, die ja oftmals auch unbezahlt ist, also wenn sie keine Kinder abholen würden, keine Angehörigen pflegen, nicht kochen würden und so weiter. Darauf macht heute das Töchterkollektiv aufmerksam mit einer Kundgebung in der Innenstadt. Ich bin Maike Nielsen und wir haben heute den 9. März.
Der Tag, die Stadt, die Infos. Hamburg heute von NDR 90,3.
So, gestern war ja Frauentag. Herzlichen Glückwunsch nochmal nachträglich dazu allen Hörerinnen. Und in Hamburg haben sich 8000 Menschen versammelt, um auch daran zu erinnern, welche wichtige Rolle die Frauen in unserer Gesellschaft spielen und auch bei uns in der Stadt. Heute geht's weiter. Heute ist ein bundesweiter Frauenstreiktag und damit hat sich Susanne Röse näher beschäftigt. Aufgerufen dazu hatte ja das Töchterkollektiv. Wer ist das?
Ja, das Töchterkollektiv, das hat sich nach der Stadtbilddiskussion im Oktober vergangenen Jahres gebildet. In Chemnitz ist der Kern, die Keimzelle. Da waren junge aktivistische Frauen, haben gesagt, wir gründen jetzt ein Kollektiv, und nennen uns Töchterkollektiv. Und hier in Hamburg sind ungefähr 50 Frauen dabei, sagten sie mir. Und die fordern gleichen Lohn für Frauen und Männer, die Aufwertung von sozialen Berufen, dass es da auch mehr Geld gibt, einen besseren Schutz vor Gewalt für Frauen und auch zum Beispiel, dass Alleinerziehende besser gestellt werden. Also das sind so einige Forderungen. Es geht um Gleichberechtigung in jedem Bereich.
Und Kundgebung ist ja heute Nachmittag auf dem Rathausmarkt. Was passiert da oder was ist da passiert?
Ja, dazu sind 1000 Teilnehmende, die erwartet werden. Eine 2-stündige Kundgebung. Und es ist einmal ein Bundesrahmenprogramm mit Musik und Lesung. Aber dann geht es auch tatsächlich um politische Themen wie Arbeit und Recht. Da diskutieren 2 Gewerkschaftlerinnen, Tanja Schaffler vom DGB und Sandra Goldschmidt von Verdi und sowie eine Arbeitsrechtlerin zum Beispiel. Und dann geht es in einer weiteren Diskussion darum, um Gesundheit, um Frauengesundheit und das Problem, dass die Forschung immer nur die Männer im Blick hat, sodass Frauen oft nicht so richtig gut behandelt werden.
Ja, zum Beispiel bei Endometriose, ne? So eine Krankheit, die einfach noch nicht so gut erforscht ist, einfach weil sie Frauen betrifft.
Genau.
Es gibt ja bundesweit auch einen Frauenstreik.
Dazu haben sie aufgerufen. Mhm. Das ist nicht kein Streik im arbeitsrechtlichen Sinne, also dass du deine Arbeit niederlegst oder nicht zur Arbeit gehst. Nein, es geht einfach so darum, dass du zum Beispiel heute nicht die Spülmaschine ausräumst, sondern dass dein Mann überlässt oder dass du die Kinder nicht von der Kita abholst. Also solche Sachen, die man täglich macht, sogenannte Sorgearbeit, die soll man einfach mal heute lassen als Frau.
Ja, danke Susanne. Nun könnte man ja meinen, da müssten doch eigentlich alle für sein, dass es gerecht zugeht zwischen den Geschlechtern und dass niemand leiden muss oder sich benachteiligt fühlt. Aber ein Blick auf Social-Media-Plattformen zeigt, der Hass auf Frauen ist schon ganz schön krass. Das musste leider auch meine Kollegin Helena Schwar erleben. Sie arbeitet bei uns im Community-Management, sieht sich also eure Kommentare an und beantwortet sie. Und gestern am Internationalen Frauentag, da hast du, Helena, glaube ich, deinen Augen nicht getraut, oder?
Ja, wir bekommen leider wöchentlich schlimme frauenfeindliche Kommentare. Es hat mich nicht sehr überrascht, aber doch, die Menge hat mich dann doch sehr umgehauen.
Menge, magst du mal
viele tausende Kommentare haben wir bekommen bei Instagram und Facebook. Und sehr viele davon mussten wir löschen. Überdurchschnittlich viele.
Weil das sonst auch justiziabel gewesen wäre?
Justiziabel waren jetzt keine dabei gestern, aber es waren löschungspflichtige Kommentare. Wir haben unsere Hausregeln bei Social Media, die besagen, wir löschen alles, was diskriminierend, hetzerisch, beleidigend ist. Und die müssen wir entfernen. Das ist unser Recht, aber auch unsere Pflicht.
Hast du mal ein paar Beispiele für mich?
Also es waren einfach beleidigende Kommentare wie ekelhaft, geistesgestört, verknöcherter Fregattentag statt Weltfrauentag. Dann waren es die Küche ruft und oh mein Gott, was wollen die denn? Die haben doch alles, was sie wollen. Das sind privilegierte deutsche Frauen, die da auf die Straße gehen. Also es sind zum einen beleidigende Kommentare und dann aber auch Kommentare, die den Frauen das Recht zu streiken oder das Recht, sich für eine Verbesserung einzusetzen, einfach abspricht. Mhm. Ja, und dann auch Kommentare, die das Ganze ins Lächerliche ziehen, ja. Und was ich auch beobachtet habe und was mich persönlich auch sehr schmerzt, ist, dass diese Kommentare auch von Frauen kommen.
Echt?
Ja, das waren, ich habe mir die Profile auch angeschaut, beziehungsweise ich kann ja dann die Namen sehen und das waren nicht selten Frauen, die genervt reagiert haben, sagten, was wollen die denn alles? Die können, die haben doch alles, was sie brauchen. Ja, das ist leider auch dabei.
Wie gehst du selbst damit um? Ich kann mir vorstellen, dass das schwierig ist, das mit nach Hause zu nehmen.
Ja, ich mache das jetzt seit 5 Jahren. Am Anfang war es wirklich sehr schwierig. Es hat mich sehr aufgewühlt und ich habe jetzt aber eine gute Distanz dazu gefunden. Aber doch, an solchen Tagen nimmt mich das auch mit und lässt mich kopfschütteln zurück und auch verärgert, weil man oft herausliest, dass die Menschen es nicht verstanden haben, um was es geht und welche Probleme Frauen immer noch haben.
Mhm. Dankeschön, Helena.
Gerne.
Heute ging in Hamburg mal wieder ein Mordprozess los und wir wollen den Fall deshalb hervorheben, weil er ein besonderes Problem betrifft. Bevor wir auf dieses Problem zu sprechen kommen, wollen wir euch aber kurz zusammenfassen, worum es bei dem Prozess ging. Elke Spanner war im Gericht. Angeklagt war ein 42-jähriger Mann. Was soll der getan haben, Elke?
Ja, dieser 42-Jährige, der hat seinen Nachbarn umgebracht, sehr brutal erschlagen mit einem Beil. Das Ganze hat in Moorwerder gespielt. Und man muss sagen, es war aber doch auch eine letztlich wirklich sehr tragische Geschichte, weil die beiden sich eigentlich sehr gut verstanden haben. Die haben zusammen in einer Doppelhaushälfte gewohnt und es heißt, dass sie sich gut verstanden haben. Und der Jüngere, der jetzt zum Täter geworden ist offenbar, der kam aus der Ukraine, der brauchte immer so ein bisschen mal Unterstützung im Alltag. Die hat er von seinem Nachbarn bekommen. Also eigentlich, man kann fast sagen, ein vorbildliches Verhältnis der beiden. Ja, und dann hat der 42-Jährige aber offenbar eine psychische Erkrankung entwickelt, nämlich eine Schizophrenie, und hat dann in einem akuten Schub dieser Psychose seinen Nachbarn getötet. Man muss sagen, wirklich wie aus dem Nichts. Also soll es wirklich keine Vorgeschichte der Konflikte oder des Streits gegeben haben.
Und jetzt ist er vermutlich schuldunfähig.
Davon gehen momentan noch alle aus. Genau, der Prozess ist ja erst losgegangen, aber ein Gutachter ist schon jetzt vorläufig zum Ergebnis gekommen, dass der Mann psychisch krank ist und schuldunfähig gehandelt hat. Genau.
Das heißt, dann wird er anschließend dauerhaft in der Psychiatrie untergebracht. Vorher war er aber in Untersuchungshaft, ne?
Er ist jetzt auch schon vorläufig in der Psychiatrie untergebracht, aber das Ziel dieses Verfahrens ist es, es ist ein sogenanntes Sicherungsverfahren, dass er eben dauerhaft untergebracht werden kann. Das geht natürlich nicht so ohne weiteres, das ist ja letztendlich auch eine Freiheitsbeschränkung für Menschen, deswegen kann sowas halt nur dann in so einem gerichtlichen Verfahren angeordnet werden, aber das ist das Ziel des Prozesses und so wie es im Moment aussieht, gehen alle davon aus, dass es sicherlich auch so kommen wird.
Und damit kommen wir jetzt zu dem Problem, denn Hamburg bringt immer wieder Menschen in Untersuchungshaft, obwohl sie wegen psychischer Erkrankungen wohl schuldunfähig sind. Ja, und deswegen da eigentlich auch gar nicht hingehören. Das ging ja auch vergangene Woche aus einer Senatsantwort auf eine CDU-Anfrage hervor, dass das so ist. Du bist ja nun Woche für Woche bei Prozessen dabei, Elke. Werden Gewalttaten zunehmend von psychisch Kranken begangen?
Also jetzt müssen wir hier natürlich so ein bisschen vorsichtig sein, wie wir das formulieren, weil ich hier natürlich jetzt niemanden stigmatisieren will und man muss erstmal vorausschicken, dass natürlich nur der aller kleinste Bruchteil von Menschen mit psychischen Erkrankungen gewalttätig wird. Mhm. Das ist die Vorrede. Jetzt konkret zu deiner Frage. Ja, es ist tatsächlich meine Beobachtung, dass wir im Bereich der schweren Gewaltdelikte es immer mehr mit psychisch kranken Straftäterinnen und Tätern zu tun haben. Also wenn ich jetzt mal so zurückblicke auf die vergangenen Monate, sagen wir mal so das letzte halbe Jahr, dann waren so die Mordprozesse, die ich hatte, also die Prozesse vor den Schwurgerichtskammern, ich würde sagen, zu auf jeden Fall über 90% sogenannte Sicherungsverfahren, wo es um die Unterbringung der Täterin oder Täter in der Psychiatrie ging. Das ist wirklich, das nimmt sehr zu.
90%?
Das ist jetzt meine subjektive Schätzung, aber die würde ich auf jeden Fall erstmal so abgeben, ja. Und es ist auch so, dass ich heute dann auf dem Weg zu diesem Prozess einen psychiatrischen Sachverständigen getroffen habe, der oft in solchen Prozessen sitzt. Und ich habe dann ihn angesprochen, habe gesagt, Mensch, mein Eindruck ist, wir haben hier wirklich nur noch Sicherungsverfahren. Es geht ja wirklich fast nur noch um psychisch kranke Gewalttäter und Gewalttäterinnen. Und er nickte sofort und sagte, ja, das sei auch sein Eindruck. Es nimmt eindeutig zu. Er hat dann gesagt, in diesem Fall, der heute losging, ist fast die Ausnahme, dass der Täter wohl keinen Drogenhintergrund hat. In den meisten Fällen geht es um sogenannte Cannabispsychosen, sprich, dass die meist männlichen Täter in sehr jungen Jahren angefangen haben zu kiffen, das regelmäßig getan haben. Und wenn sie dann eine Neigung zur Psychose hatten, dann kann die eben ausbrechen durch das Kiffen. Und das kommt wirklich sehr häufig vor. Das kann ich als Gerichtsreporterin bestätigen.
Was muss denn jetzt passieren, um die Untersuchungsgefängnisse zu entlasten?
Na, es muss definitiv, glaube ich, mehr auf diese Täter und Täterinnen geblickt werden und die Infrastruktur für die muss verbessert werden. Ne? Also es ist ja so, dass sie dann, wenn sie im Verdacht stehen, eine Straftat begangen zu haben, halt nicht in Untersuchungshaft sollen, sondern eben gleich vorläufig untergebracht werden sollen in der Psychiatrie. Es gibt aber immer wieder Fälle, da passiert das nicht. Warum? Weil es in der Psychiatrie einfach nicht genügend Plätze gibt. Und das Gleiche ist dann auch später nach einer Verurteilung. Da reden wir vom sogenannten Maßregelvollzug. Auch da reichen die Plätze nicht aus. Und das ist schon eine fatale Entwicklung, weil diese Täter und Täterinnen sind halt welche, die laufen nicht los mit Vorsatz sehenden Auges und begehen willentlich eine Straftat, sondern die realisieren oft gar nicht, was sie tun. Das heißt, das sind Menschen, die wirklich krank sind, die behandlungsbedürftig sind, die in aller Regel natürlich medikamentös vor allem behandelt werden müssen. Und dafür gehören sie natürlich in eine fachkundige Klinik oder zumindest Abteilung und nicht in eine kleine Zelle, wo sie 23 Stunden am Tag eingeschlossen sind.
Ja, danke für diese Einordnung, Elke.
Sehr gerne.
Falls ihr heute bei dem sonnigen Wetter an der Überseebrücke unterwegs wart und überlegt habt, wo ist denn die Kap San Diego hin, eines unserer Hamburger Wahrzeichen? Ja, das ist abgerauscht, das Wahrzeichen, nach Bremerhaven. Denn die Kap San Diego muss da zum TÜV und es muss auch einiges gemacht werden an diesem Schiff, das vor immerhin 65 Jahren für die Reederei Hamburg Süd gebaut wurde und entsprechend in die Jahre gekommen ist. Abgelegt hat der schöne weiße Stückgutfrachter um kurz nach 18 Uhr gestern. Kerstin von Stürmer ist mitgefahren und sie hat uns heute Morgen erzählt, wie die Überfahrt so war letzte Nacht.
Die Fahrt war wunderbar. Wir sind kurz nach 18 Uhr in Hamburg los. Du hast es gesagt, der Liegeplatz an der Überseebrücke, den haben wir verlassen. Der ist ja, wenn wir uns das nochmal vor Augen halten, ziemlich eng, um da rauszukommen. Aber der Hafenlotse Jan Peter und Kapitän Gerd Sitas, die haben das mit feinem Händchen gemacht, sind da gut rausgekommen. Dann raus aus dem Hafen, da war noch ein bisschen Verkehr, viele Elbfähren unterwegs. Ein Bagger kam uns entgegen. Dann wurde es auch immer dunkler. Wir haben einen wunderbaren Sonnenuntergang gehabt gestern und sind dann nach der Revierfahrt in Höhe Cuxhaven in großen Bogen links abgebogen Richtung Bremerhaven. Und da denkt man sich so, man fährt einfach weiter geradeaus Richtung Kanal und dann in den Atlantik und dann nach Südamerika, wo das Schiff ja im Liniendienst unterwegs war. Haben wir nicht gemacht. Wir sind dann nochmal links abgebogen Richtung Bremerhaven in die Weser und jetzt sind wir hier und wenn wir hier raus sind, macht das Schiff dann an der Kaje bei der Bredower fest. Kaje heißt das ja hier in Bremen und Bremerhaven, was in Hamburg der Kaje ist.
Ja, und unter anderem werden da ja die Tanks geprüft, ob die noch richtig dicht sind. Der Muschelbelag muss auch ab und im Trockendeck wird geprüft, ob was verrostet ist. Ja, der Propeller muss auch ab, da muss eine neue Dichtung ran. Und so gibt's einiges zu tun. Klingt teuer. Wie viel kostet das genau und wer bezahlt's?
Gesetzt den Fall, man entdeckt nicht noch eine Katastrophe, wovon hier keiner ausgeht, soll das Ganze 1,5 Millionen Euro kosten. Den Großteil davon, den bezahlt der Eigner. Das ist die Stiftung Hamburger Admiralität. Hamburg, die Stadt Hamburg, steuert auch einen Teil dazu. Und letzte Woche, da gab es einen Scheck aus Berlin, Überraschung, Überraschung, über eine 500.000 Euro aus einem Denkmalstopf. Und man geht also jetzt davon aus, dass man die Rechnung gut bezahlen kann. Wie gesagt, vorausgesetzt, man entdeckt nicht noch irgendeine Katastrophe, irgendein technisches Problem, wovon aber hier tatsächlich keiner ausgeht.
Danke, Kerstin. Ja, und am 31. März soll die Kap San Diego dann wieder hier sein. Und wenn ihr die Überfahrt, die Kerstin so schön beschrieben hat, sehen wollt, dann klickt doch mal auf das Video in der NDR Hamburg App. So, und ich nutze jetzt die letzten Sonnenstrahlen, um ins Schwimmbad zu fahren und sage danke an Angelina Lück für den guten Sound heute. Ich wünsche euch einen herrlichen Abend. Bis morgen. Tschüss.
Hamburg heute von NDR 90,3. Wir sind Hamburg.